Also ganz offiziell ist die Idee, dass wir Nachhaltigkeit und unternehmerisches Handeln miteinander in Einklang bringen wollen. Und zwar in Einklang insofern, als dass Nachhaltigkeit und Profitabilität nicht zwei Dinge sind, die irgendwie gegeneinander abgewogen werden sollten, sondern dass man zusammendenken muss und dass, wenn man zusammendenkt, daraus vor allem auch Potenziale entstehen. Geschäftsführer, also eigentlich ist es Geschäftsstellenleiter, so, da habe ich dann den CEO draus gemacht, also den Chief Enkelfähig Officer. Echt so, das Zweite, was als Future Skill dann da reinspielt, ist das Thema Flexibilität, inhaltlich, zeitlich, weil ich glaube, dass viele Dinge, die lange sicher waren, nicht mehr sicher sind, dass Partnerschaften nicht mehr so funktionieren, wie wir uns das früher mal gedacht haben, muss große Allianzen zusammenbrechen etc. Das heißt, einmal offen bleiben für Neues, auf der anderen Seite aber auch so flexibel bleiben zu sagen, okay, gestern war das und das noch klar, heute nicht mehr, ich stelle mich darauf ein.
Wie ist es für dich? Sind Marken eigentlich Teil des Problems oder Teil der Lösung?
Ja. Klares Ja an der Stelle.
Gibt es ein grünes Wachstum?
Ja und nein.
Willkommen zum Podcast Kompetenzgerangel mit dem wunderbaren Stefan Joland
und dem großartigen Christian Bach. Wir rangeln hier regelmäßig mit uns und unseren Gästen zum Thema Future Skills.
Future Skills sind für uns die Fähigkeiten, die wir alle brauchen, um unsere Zukunft aktiv zu gestalten. Persönlich, gesellschaftlich und für unseren Planeten. Hierbei geht es nicht nur um Technik, sondern vor allem um menschliche Kompetenzen, die in einer digitalen Welt immer wichtiger werden.
Genau, und mit diesen Skills schaffen wir alle die Grundlage für eine positive und lebenswerte Zukunft. Viel Spaß beim Hören. Mensch Christian, da sind wir wieder. Schön, dass wir beide mal wieder zusammensitzen und das in so schöner Umgebung. Wo sind wir denn eigentlich hier?
Stefan, es wurde tatsächlich endlich mal wieder Zeit, dass wir beide zusammensitzen und wir sind hier im sehr, sehr schönen und nicht regnerischen Hamburg heute tatsächlich bei Interstuhl im Stielwerk, im Interstuhl Showroom und da gehen natürlich ganz große Grüße und ganz herzlicher Dank an die Ina Nachtigall. Und dann in René Fluss von Interstuhl raus, inspirierende Räumlichkeiten, die hier haben. Also wir sind sehr dankbar, dass wir heute hier sein dürfen.
Sehr bequeme Stühle übrigens auch.
Das auf jeden Fall, ja. Stefan, wir sitzen heute hier zusammen bei unserem Podcast. Es geht Zukunftskompetenzen, die wir brauchen. Und du als Vater hast ja generell erstmal theoretisch die Chancen, irgendwann mal Opa zu werden. Ist wahrscheinlich oder hoffentlich noch ein bisschen hin. Aber somit kannst du natürlich auch Enkel und Enkelinnen haben. Kannst du eigentlich was mit diesem Begriff enkelfähig anfangen? Und wenn ja, wie relevant ist er eigentlich für deinen Alltag?
Er ist tatsächlich spätestens seit 9 Jahren relevant. Meine Tochter Joni ist 9 und wir waren vorhin noch im Miniatur Wunderland hier in Hamburg. Und es ist einfach eine schöne Geschichte, so ein Kind aufwachsen zu sehen. Und dann macht man sich natürlich dann auch Gedanken, was betrifft denn deren Zukunft mal? Wie kann es da vorangehen? Was kann da passieren? Was kann man tun? Was kann ich tun ganz konkret, um mir einfach zu sichern, dass die Zukunft für meine Tochter auch eine gute wird? Und in dem Kontext habe ich vor, 3 Jahren oder was, jemanden, den ich schon länger kenne, auch mit dem Thema nochmal kennengelernt, dem Thema enkelfähig. Und deswegen haben wir beide gesagt, ach, das ist eigentlich ein wunderbares Thema für unseren Podcast. Also unser Thema heute ist Enkelfähigkeit als einer der Future Skills. Und würde sagen, auf geht's.
Auf geht's, denn der Gast sitzt schon tatsächlich bei uns und wir freuen uns. Und mit dem, so wie sich das gehört, rangeln wir jetzt erst einmal unsere berühmten 60 Sekunden. Hier kommt das 60-Sekunden-Gerangel.
60 Sekunden, um unseren heutigen Gast besser kennenzulernen.
Ob eine Frage oder ob 12 Fragen.
Egal, denn nach 60 Sekunden ist Schluss.
Los geht's.
Wie heißt du?
Patrick.
Wie alt bist du?
41.
Wo lebst du?
Hamburg.
Was ist dein Jobtitel bzw. deine Rolle?
Chief Enkelfähig Officer.
Was ist dein Unternehmen?
Enkelfähig Untold. Ich habe da zwei Herzen in meiner Brust.
Oh, an über zwei Unternehmen. Enkelfähig e.V., ein Verein, da kommen wir nachher noch drauf zurück. Ja.
Was sind drei Werte, die dich wirklich richtig gut charakterisieren?
Kreativität, Loyalität und Pragmatismus.
Welcher Mensch oder welches Erlebnis hat dich am meisten geprägt und vielleicht ergänzend hat dich auch in dieses Enkelfähig-Thema reingeholt?
Ha, das war auf jeden Fall meine Oma ist der Mensch, der mich am meisten geprägt hat.
Passenderweise?
Auf welche Art und Weise?
Nee, passenderweise.
Passenderweise, ja, also da bin ich der Enkel. Und ich muss an der Stelle mal sagen, ich selber bin ja enkelunfähig. Ich habe eine ganz andere Grundmotivation gehabt als du, Stefan. Erzähl ich gerne gleich ein bisschen was zu.
Das waren die 60 Sekunden. Vielen Dank.
Die 60 Sekunden, ganz lieben Dank.
Aber wunderbare Überleitung der Oma. Also wer sonst könnte einen eigentlich in das Thema Enkelfähigkeit reinholen? Dann erzähl das noch ein bisschen ausführlicher.
Oh, puh. Also ich glaube, dadurch, dass ich einen großen Teil meiner Kindheit mit meiner Oma verbracht habe, war so dieses Generationsübergreifende immer irgendwie sehr selbstverständlich. Da muss ich auch sagen, bin ich von Frauen großgezogen worden. Also waren nur Omas, Mütter, Tanten, Cousinen. Es gab da so keine männlichen Bezugspunkte. Was natürlich auch nochmal so ein bisschen den Blick irgendwie für, ich würde sagen, sowas wie Gerechtigkeit und wie willst du leben, was willst du hinterlassen und diese ganzen Dinge nochmal sehr schärft. Das ist meine Oma schon prägend gewesen, aber meine Mutter natürlich auch. Aber für meine Oma muss ich schon sagen, die hatte natürlich den entspannteren Job. Na, die musste ja nicht die Erziehung machen, sondern quasi, ja, die konnte da anders mit mir umgehen, als eine Mutter das zum Beispiel muss.
Mhm. Du bist jetzt auch, sag mal, offiziell mit dem Thema Enkelfähigkeit betraut, als Geschäftsführer des Enkelfähig e.V. Wie ist denn als Verein oder als Enkelfähig-Organisation eure offizielle Definition von Enkelfähigkeit? Die richtet sich ja, glaube ich, eher so in Richtung Unternehmen etc.
Ja, genau. Also ganz offiziell ist die Idee, dass wir Nachhaltigkeit und unternehmerisches Handeln miteinander in Einklang bringen wollen. Und zwar in Einklang insofern, als dass Nachhaltigkeit und Profitabilität nicht zwei Dinge sind, die irgendwie gegeneinander abgewogen werden sollten, sondern dass man zusammendenken muss und dass, wenn man zusammendenkt, daraus vor allem auch Potenziale entstehen. Also wenn man versucht, nach einer Lösung zu suchen, die nachhaltig und profitabel ist, kommt man halt gleich auch in den kreativen Lösungsraum. Also man findet neue Ansätze, man geht nicht die alten Wege. Das sind so die Grundhaltungen, die wir vertreten und wo wir auch Unternehmer und Unternehmerinnen aktiv ansprechen, einbinden und sagen, wenn ihr so tickt, wenn ihr auch das ähnlich seht, dann seid ihr schon mal genau richtig. Und wenn ihr das Ganze dann auch auf Dauer so anlegen wollt, also quasi Werte erhalten und Werte weitergeben, klassisches Familienunternehmertum, dann ist das eigentlich schon genau das Profil, das wir quasi ansprechen wollen.
Wie kommt das, dass ihr ein Verein seid? Also arbeitet ihr auch profitabel? Es gibt ja auch nicht gemeinnützige Vereine. Ja,
genau. Also wir haben als Verein natürlich keine Gewinnerzielungsabsicht, aber wir sind ein kommerziell tätiger Verein, also nicht selbst, nicht gemeinnützig, Entschuldigung.
Gemeinnützig, ja.
Ja, nicht gemeinnützig. Und das hat zum Hintergrund zwei Dinge. Zum einen wollten wir eine Form schaffen, in der sich auch alle beteiligen können und in der es auch möglichst leicht und niederschwellig ist, als Unternehmen beizutreten. Also einem Verein beizutreten ist ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt irgendwie da in einem Unternehmen oder ähnliches einen versucht, irgendwie Shares rauszugeben oder Leute in die Beteiligung zu bekommen. Deswegen ist der Verein quasi das demokratische Konstrukt, mit dem wir arbeiten. Aber die Grundausrichtung ist schon kommerziell.
Und eure Aufgabe ist es, Unternehmen zu helfen, enkelfähig zu agieren? Kann man das so zusammenfassen?
Ja. Also die Grundaufgabe ist, Unternehmen zu vernetzen, untereinander, aber auch mit den richtigen Leuten, die ihnen helfen können, selber durch die Transformation in Richtung mehr Nachhaltigkeit und gleichzeitig Profitabilität zu gehen. Das heißt, wir bringen die Leute zusammen, wir sorgen für Austausch, wir bieten aber auch die richtigen Tools an. Wir haben zum Beispiel ein Tool, das heißt Future Worth Living. Das ist ursprünglich mal entstanden in der Zeit, als enkelfähig vor allem noch die Management-Prämisse von Haniel war. Und dort Thomas, aber auch Axel, unsere beiden Vorstände, sich gefragt haben, wie sie das Thema Beteiligung an Unternehmen eigentlich in die Richtung treiben können? Also welche Logik gibt es da? Wie kann man da im Rahmen der Due Diligence schon, wenn man an Investitionen schaut oder denkt, wie kann man da schon die Entscheidung so treffen, dass es auch eine auf Dauer angelegte Investition ist, die quasi gesund, nachhaltig und profitabel wächst? Und das Rating ist damals entwickelt worden und ist auch Bestandteil oder Pflichtbestandteil für jedes neue Mitglied. Das heißt, man läuft durch einen Zertifizierungsprozess, den wir gemeinsam mit einem externen Zertifizierer machen und bekommt da nicht nur ein Rating raus, das dann sagt, weiß ich nicht, herzlichen Glückwunsch, Herr Joland, Sie sind irgendwie eine 3,5 von 5.
Sondern ich wäre sicherlich eine glatte 5 von 5
mindestens.
Naja.
Reden nicht über die Optik.
Nee, Optik ist kein Kriterium, hast du Glück. Ist das Spannende aber nicht daran, wo man quasi landet bei diesem ersten Rating, sondern wo man landen sollte. Also es gibt dazu dann noch eine Benchmark in deiner Industrie zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, ob wir Service-Industrien haben wir nicht so richtig abgedeckt, aber wenn man jetzt im produzierenden Gewerbe ist, dann hat man im Prinzip eine Aussage, wo man im Vergleich zu der eigenen Branche steht, auf 10 Kategorien. Und das hilft, wenn man dann im Prinzip nicht einen großen Katalog von Dingen, die man tun könnte, vorgelegt, sondern auch direkt einen Indikator dafür, wo wirklich Handlungsbedarf ist, damit man mit dem Wettbewerb gleichzieht, mindestens mal.
Kannst du uns nochmal oder unsere Hörer nochmal so ein bisschen reinleiten, wie war der Schritt, dass du quasi Teil dieser Enkelfähig-Initiative wurdest? Und wie wurde die grundsätzlich, du hast eben schon gesagt, das ist aus Haniel heraus entstanden. Mhm. Thomas war ja da, glaube ich, auch aus eurer Geschäftsführer, CEO. Axel ist da heute, glaube ich, noch. Ne?
Genau, der ist Chief Sustainable Officer.
Schwimmativ. Vielleicht arbeiten wir auch mit Nachnamen hier, weil nicht jeder wird die beiden kennen.
Wie jetzt?
Patrick Zachis, genau, da fangen wir mal an.
Ja, das sind den kennt natürlich jeder. Thomas Schmidt, ich weiß nicht, ob das jetzt hilft, dass da hinten ein Schmidt dran ist. Und Axel Berger.
Genau.
Und Thomas vorletztes Jahr raus bei Haniel als CEO. Axel ist da noch und leitet auch weiterhin den ganzen Bereich Nachhaltigkeit.
Und die haben dich irgendwann mal angesprochen oder wie kam das damals?
Nee, tatsächlich war ich in meinem anderen, mit dem anderen Herzen, also quasi mit meiner Strategieberatung, für eine Haniel-Tochter zuständig und habe für die die Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit in der Marke haben begleitet. Also nicht aus der Produkt- oder aus der Business-Case-Sicht, sondern wirklich aus dem Go-to-Market. Also die Entscheidung war schon gefällt, in die Richtung zu wollen. Und was ich dann gemacht habe über anderthalb Jahre, waren verschiedene Transformationsprojekte, um die Marken dahin zu bringen. Und ein Teil war die Einführung des Enkelfähig-Scores im Produktbereich zu begleiten und im Konzept den ganzen Webshop mit umzustellen. Also zu gucken, wie bringt man das Scoring da rein, wie redet man über die Produkte, wie zeigt man die? Ist das ein eigener Shop? Ist das ein Teil im Shop? Oder ist das integriert in den Shop? Wie sieht das Ganze aus? Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist endlich mal eine sehr pragmatische Art und Weise, mit solchen Dingen umzugehen. Es hatte wenig Pathos oder erhobenen Zeigefinger oder ähnliches, sondern wirklich eine ganz klare Berechnung. Dieses Produkt, diese Saccharils als Beispiel, ist eine 3,5 und die daneben ist nicht enkelfähig. Und dann konnte man da auf der Ebene direkt vergleichen und hatte aber nicht diesen Effekt, das fand ich sehr gut damals, dass man quasi hingeht und einen zweiten Shop aufbaut, wo es halt die ganzen reused oder nachhaltigen Produkte gibt, sondern wir haben halt einfach gesagt, okay, ich muss die Produkte, die meinen Kriterien entsprechend angezeigt bekommen und da sind dann auch eben enkelfähig Produkte dabei. Das hat sehr gut funktioniert und hat auch Spaß gemacht, weil ich es, wie gesagt, sehr niederschwellig und sehr, sehr praxistauglich fand. Und als ich mit dem Projekt so gut wie durch war, hat Hani den ersten Enkelfähig Summit abgehalten, von dem ich heute immer scherzhaft sage, ich war, glaube ich, der Einzige, der das Ticket voll bezahlt hat. Ich habe auf jeden Fall ich weiß es nicht genau, aber es war natürlich
23 oder so.
Ja, es war natürlich ein Corporate-Event und da waren dann vermutlich schon die ein oder andere Leute, die das Ticket nicht zahlen mussten. Ich habe es bezahlt. Und habe mir gedacht, das guckst du dir an, war auf diesem wirklich großartigen Event. Das ging ja über 2 Tage, 2023 und es war im September, ein richtig geiles Wetter. Also es war auch ein Beduinenzelt aufgebaut und es war perfekt. Also es war ein Sommer-Event im Herbst. Das Line-Up war Wahnsinn. Also es war ein richtig tolles Speaker. Da eröffnet hat das Ganze die gute Christiane Underberg. die auch am 29.10. wieder unsere Stage eröffnen wird. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, die da schon den ersten großen Wurf gemacht hat mit ihrer Einschätzung zum Thema enkelfähig. Und ich dachte mir, meine Güte, also wenn das hier so weitergeht, super inspirierend, tolle Cases, macht echt Spaß, keine Verkaufsveranstaltung, sondern wirklich Praxis. Und ich dachte, okay, ich bin on fire. Ich hätte nicht gedacht, dass die ganze Nachhaltigkeitswelt irgendwie so cool sich anfühlt, im Sinne von, also wirklich businessorientiert. Hatte da natürlich irgendwie vorher Berührungspunkte zu, aber war nicht so tief drin. Und habe dann über eine gemeinsame Bekannte quasi mitbekommen, dass der Verein gegründet wurde. Und dann gedacht, okay, da wirfst du deinen Hut mal in den Ring, weil die einen Geschäftsführer, also eigentlich ist es Geschäftsstellenleiter, das würde man so setzen. So, da habe ich dann den CEO draus gemacht, also den Chief Enkelfähig Officer. Weil das ist ganz ein bisschen brandiger. Genau, und habe dann irgendwie die beiden getroffen, Axel und Thomas damals. Die Gespräche waren von Anfang an irgendwie sehr cool. Also wir haben alle gemerkt, okay, wir haben Bock auf das Thema. Ich bringe auch noch eine Kompetenz mit rein, die beiden nicht selber haben. Also die beiden sind natürlich, also Thomas, was das ganze Thema Management angeht und Axel vor allem das Operative, sind die unheimliche Brains, aber die hatten eben diese Flanke offen mit Markenaufbau, Bekanntheit, sich in den Podcast setzen. Nein, Quatsch, das mache ich ja. das war quasi, was wir gesagt haben, okay, das ergänzt sich gut, zwischenmenschlich passt das top. Und dann war das auch ziemlich schnell entschieden. So bin ich es dann letztes Jahr im April geworden.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Nee.
Dankeschön. War auch für einen April-Scherz. Glück gehabt.
Ich werde tatsächlich mal ganz kurz noch den Werbeblock eingeschoben. In deinem, jetzt hätte ich mal gesagt, in deinem echten Leben, in deinem Zweitleben, muss man ja sagen, ja. Bist du Chef einer Markenberatung, Strategieberatung, Tölt. Erzähl uns mal kurz, was ihr da macht.
Ja, also Chef klingt geil. Tatsächlich sind wir zu zweit. Also mein Geschäftspartner Daniel und ich, den ich witzigerweise auch auf einem Enkelfähig-Event kennengelernt habe, machen das jetzt seit einem guten Jahr zusammen. Davor war ich schon ein Jahr alleine mit Tölt unterwegs. Und die Grundidee ist, dass wir vor allem Marketingorganisationen dabei helfen, ihre Marke zu transformieren. Nicht nur Richtung Nachhaltigkeit, das wäre zu eng gesprungen, sondern insgesamt wollen wir Marken zukunftssicher machen. Also es geht ja hier auch um Future Skills. Ne? Auch für Marken, für Marketeers und für Brandmanager gilt das natürlich, was macht eine Marke eigentlich auf Dauer zukunftssicher und auch erfolgreich im Markt.
Kommen wir mal zu den Marken. Also wenn du sagst, dass Marken natürlich zukunftssicher aufgebaut werden sollen, wirtschaftliches Wachstum und dann so dieser drohende Kollaps, den wir gerade haben, so im ökologischen, im soziologischen oder sozialen generell eben halt auch, wie passt denn das alles zusammen? Also wie ist es für dich, sind Marken eigentlich Teil des Problems oder Teil der Lösung?
Ja. Klares Ja an der Stelle. Meine Haltung ist ja relativ klar. Marken haben eine wahnsinnig große Macht, weil sie ja nichts anderes tun, als im Positiven Menschen zu beeinflussen. Mhm. Das ist eigentlich der Kernjob, wenn man Marken macht, dass man dafür sorgt, dass ein Mensch ein bestimmtes Bild von einem Produkt oder einem Unternehmen oder einem Inhalt hat. Und dahinter steckt auch sehr viel Geld. So, das beides nimmt Marken natürlich schon mal in die Verpflichtung, darüber nachzudenken, wie sie wirken. Und dazu kommt, dass aber auch das Unternehmen dahinter natürlich sich überlegen muss, welche Art von Konsum es denn unterstützen möchte. Und es gibt mit Sicherheit eine Art von Turbo-Konsum, die schon lange ausgedient hat. Da kann man verschiedene Bereiche gucken, in Fast Fashion oder ich sage auch mal in so richtig intensives Reisen und so. Das sind natürlich alles Dinge, da fragen sich heute schon viele Leute, ob das noch richtig ist. Und auch Unternehmen sind da schon, weil es wirklich schon lange über die Grenzen des Belastbaren und auch der planetaren Grenzen hinausgeht. Aber ich glaube, insgesamt können Marken oder sollten Marken sich viel häufiger fragen, wie sie im Großen und im Kleinen, also ihre Media Power und auch die Art von Beeinflussung, die sie irgendwie leben oder auswirken, die auch nutzen können, um das Konsumverhalten zu beeinflussen in einer Art und Weise, die Geld bringt, die Wachstum bringt, aber innerhalb von bestimmten Grenzen, je nach Produkt, je nach Kategorie natürlich.
Gibt es ein grünes Wachstum?
Ja und nein. Also das Thema ist ja noch ein bisschen komplexer und ich muss es auch sagen, ich bin natürlich jetzt also in allen Themen relativ gut unterwegs mittlerweile, ne, aber kein Vollprofi, was die Businessmodelle dahinter angeht. Was ich glaube ist, und wir engagieren uns auch mit Enkelfähig in einem weiteren Verein als Gründungsmitglied, das ist der Gemeinsam Umweltneutral Handeln e.V.
Sag nochmal,
gemeinsam. Genau, GUH.
Gemeinsam habe ich noch gehört.
Gemeinsam umweltneutral handeln. Ah. Da steckt eigentlich auch schon der Knackpunkt des umweltneutral. Hm. Also sobald man, ja, eigentlich sobald man den ersten Atemzug nimmt, ja, war es das mit Umweltneutralität. Im Guten wie im Schlechten. Also man kann einfach nicht wirklich umweltneutral sein. Das Gleiche gilt auch für Konsum, für Produkte, für Dienstleistungen. Ich glaube, wo der Gamechanger am Ende liegen wird, und deswegen spreche ich den GUH gerade an, ist die Frage, wie wir mit den Kosten, die Konsum verursacht, umgehen. Also inwieweit wir weiterhin bereit sind, auch als Unternehmen, alle Kosten, die Natur tragen muss, auch extern Hand zu haben. Also in dem Moment, wo ich sie nicht quasi internalisiere und sage, okay, ich stelle ein Produkt her, das Produkt hat bestimmte Auswirkungen auf, weiß nicht, verschiedene Öko-Kategorien. Nehmen wir jetzt mal nach Toilettenpapier, dann habe ich irgendwie sehr viel Zellstoff und sehr viel Wasser, den ich verbrauche. Wenn ich das mit einpreise, wird mein Produkt höchstwahrscheinlich weniger attraktiv. Und das heißt, solange ein Unternehmen das nicht muss, fällt es natürlich schwer zu argumentieren, tu das aber. Jetzt ist bei Toilettenpapier natürlich auch sehr margenschwach, also da könnte man jetzt wahrscheinlich irgendwie auch anderen Unternehmen nehmen. Aber das wäre ein Gamechanger, hinzugehen, zu sagen, man nimmt diese Kosten, die da verursacht werden im Rahmen eines Lifecycle-Assessments auch mit auf und preist die mit ein. Das wäre schon mal ein sehr wichtiger Schritt. Dann geht es noch weiter in Richtung, das auch zu reduzieren, zu kompensieren. Das sind alles dann Mechaniken, die greifen würden. Aber wenn wir in so eine Richtung gehen, dann ja, weil dann natürlich der Konsum nachlassen würde, die Dinge würden teurer werden. Gleichzeitig könnte man aber auch das Geld, das man dann damit einnimmt, nicht in den Gewinn stecken, sondern zum Beispiel in Kompensation oder auch in Reduzierungsmaßnahmen. Wenn sich so der Kreis schließt, glaube ich, dass in vielen Konsumbereichen die Möglichkeit groß ist, in Richtung von sowas wie einer Null im Sinne von das, was wir wirklich messen können und was auch sinnvoll ist zu messen, kommen können. Und dann kann Konsum auch ohne signifikanten Schaden vonstatten gehen. Und das wäre jetzt auch nicht bei so Themen wie Kreislaufwirtschaft und ähnliche Dinge, das käme noch hinzu. Wir reden nur davon, in den aktuellen Systemen, wie es jetzt funktioniert, wenn wir hingehen würden, würden die Kosten, die wir irgendwie verursachen durch Schäden an der Natur, mit einpreisen und dann mit dem Geld wiederum was tun. Dann wären wir innerhalb unseres Systems, müssten noch nichts revolutionieren, aber wir müssten anders damit umgehen.
Schöner Wunsch, schöne Theorie, also toll, toll, toll. Aber hast du für uns Beispiele irgendwie, wo das funktioniert? Irgendwie entweder aus dem eigenen Netzwerk vom Verein oder den Vereinen oder generell, also mal jetzt außer vielleicht den großen bekannten Cases, wo wir das schon sehen oder wo Unternehmen beispielsweise auf dem richtigen Weg sind. Nicht komplett alles richtig machen, haben wir ja gerade gehört, das funktioniert noch nicht, aber zumindest den Weg eingeschlagen haben.
Ich würde mal, um jetzt nicht zu sehr in Spekulationen zu gehen oder zur Oberfläche zu bleiben, vielleicht bleibe ich mal bei dem Beispiel Toilettenpapier, weil ich da jetzt den Case von WEPA recht gut kenne. Sie sind einer der größten Hersteller für Hygienepapiere in Deutschland. Und die haben es jetzt durch, ich würde sagen, schlaues Vorausdenken und unternehmerischen Willen geschafft, mit den, also erstmal die Kosten, die entstehen, nicht nur auszuweisen, sich die anzuschauen, sondern auch zu reduzieren. Und vor allem auch den Kreislauf zu schließen. Also sie haben eine Kategorie von Recyclingpapieren, die sie benutzen, die immer größer wird und wo sie auch mit unternehmerischem Engagement reingehen, diese Kategorie auszubauen. Das hat natürlich zwei Dinge. Zum einen ist das ganze Thema der Zellstoff, den die beziehen, auch wahnsinnig teuer, wird auch immer teurer. Das heißt, es ist unternehmerisch schlau, in diese Richtung zu gehen, zu sagen, wir wollen unser gesamtes Portfolio darauf umstellen. Auf der anderen Seite ist das aber nur möglich, wenn auch der Verbraucher und die Verbraucherin mitmachen. Weil auch wenn man es jetzt nicht glaubt, das ist so Recycling-Toilettenpapier, wird nicht gerne gekauft. Jetzt könnte man ja sagen, okay, ist mir eigentlich egal, ist ja Toilettenpapier. Es ist den Leuten aber nicht egal, weil es dann nicht weiß ist und weil es, weiß ich nicht, man dann die Produkteigenschaften unterstellt, die es allen dann nicht hat. Und hier haben die Kolleginnen von WEPA sehr schön geschafft, auch den Handel mit einzubinden. Und das war so konsequent, dass auch der Handel sagt, nee, stimmt, das Geschäftsmodell ist unter Druck, wir müssen was tun und wir zwingen jetzt ein Stück weit die Menschen dazu, indem wir einfach im Sortiment einen Großteil umstellen. So, also du hast gar nicht mehr so groß die Auswahl. Es wird immer weniger an Zellstoffen, die aus erster Quelle quasi kommen. Es wird immer mehr aus der Zweitverwertung. Und damit lenken wir ein bisschen das Verhalten. So, auch hier wieder Handel, Riesenhebel, Marken, Riesenhebel. Aber es braucht natürlich auch den Hersteller dahinter, der dann sagt, okay, gehen diesen Weg. Wir machen das auch.
Okay. Aber ist das so einfach? Also, viel von dem Thema Nachhaltigkeit funktioniert ja heute und ist ja auch, also es gibt ja ganz viele Cases, die eben auch wirtschaftlich schlau sind und trotzdem scheitert es am Ende des Tages oft am Menschen, am Konsumenten. Und das heißt, wenn der Handel irgendwie dann doch noch andere Produkte im Angebot hat, wenn der Hersteller sagt, nee, wir müssen irgendwie auch eine Zweitlinie haben oder wenn es irgendwie Wettbewerber gibt, wen siehst du da am ehesten in der Pflicht? Kommst du am Ende des Tages immer wieder zum Konsumenten zurück oder sagst du es, die Unternehmen und die Marken haben schon die Marktmacht zusammen mit dem Handel, das auch wirklich in die richtige Richtung zu entwickeln?
Klar, also das auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, die Idee, das auf dem Konsumenten abzustellen, zu sagen, ja, solange die Nachfrage in die Richtung geht, müssen wir die auch bedienen. Das ist auf jeden Fall sehr kurz gesprungen. Also wir sehen ja, dass Marken in der Lage sind, Nachfrage auch zu steuern, dass der Handel sehr stark in der Lage ist, das zu tun. Also wenn man sich die 3-4 großen Einzelhändler irgendwie in Deutschland anschaut, sind ja wirklich ultramächtig. Also die können ja riesige US-Marken aus dem Regal nehmen, wenn sie es nicht mehr möchten. So, also da ist ja eine wahnsinnige Macht dahinter. Das ist natürlich auch wahnsinniger Margendruck dahinter, Erfolgsdruck und Wettbewerb und so, das darf man auf gar keinen Fall kleinreden. Aber ich glaube, wenn man sich zusammenschließt und sagt, okay, wir machen also bauen eine attraktive Marke auf, eine nachhaltige Marke, die nicht an unsere Vernunft appelliert, sondern ans Herz und die irgendwie Bock macht und man denkt, ein geiles Produkt, habe ich so Lust drauf, oh guck mal, das ist ja nachhaltig. Wenn man das hinbekommt, dass die Marke attraktiv ist und das jetzt nicht nur, dass ich sag mal, weiß ich nicht, Öko-Toilettenpapier ist, sondern halt auch eine coole Brand oder auch eine Brand, die einen gewissen Komfort verspricht und so weiter. Zusammen mit einem Handel, der auch sagt, okay, wir gehen da auch mit Druck rein, wir machen uns auch sichtbar und lenken auch irgendwie die Nachfrage, plus einem Hersteller, der irgendwie sagt, ich gehe da auch bewusst einen anderen Weg, baue mir zum Beispiel nicht so eine Logik auf wie nachhaltige Produkte, da preise ich die 20% mehr mit ein, weil es aufwendiger für mich ist, sondern ich mische das im Prinzip unter und subventioniere das dann quer. Das sind ja auch unternehmerische Entscheidungen. Ne? Also das eine Portfolio ist dann, weiß ich nicht, ist der klassische, keine Ahnung, Koffer und der andere Koffer ist da recycelt oder ähnliches. Wenn der natürlich immer 20% teurer ist, dann ist das schon eine harte Vernunftsentscheidung, dass ich von der gleichen Marke dann das recycelte oder upcycelte oder was auch immer Produkt kaufe, das dann vernünftiger ist und ich zahle dafür mehr. Das ist natürlich schwer darstellbar. Also es ist das Ding, die Produkte gleich behandeln, eine Marke aufbauen, die wirklich auch attraktiv ist, dem Ganzen nicht irgendwie ein Label geben, finde ich auch noch immer sowas. Also dann hat man auch gleich wieder so eine Wertung da drin. Ne, das hier ist jetzt Reuse, Recycle, Redings. Das sollte nicht die Marke sein, sondern die Marke ist die Marke. Und dann eben den Handel mit einbinden und auch attraktive Angebote machen für den Handel.
Das klingt so einfach. Warum ist es trotzdem noch nicht marktübergreifend, produktkategorieübergreifend funktionierend im Einsatz? Liegt es daran, dass die Unternehmen dann irgendwie börsenorientierte und börsennotierte Unternehmen sind oder die Nestlés dieser Welt, die da kein Interesse dran haben? Unterstelle ich jetzt mal. Also es klingt ganz einfach und wir drei sitzen hier und sagen, ja klar, machen wir Haken dran, ab morgen läuft das alles. Und leider ist es ja nicht so. Die Realität sieht ja anders aus.
Ja, die sieht ganz anders aus. Es sind auch Nestlé ist jetzt wahrscheinlich eins der Beispiele, die, ich sag mal, am interessantesten da herausstechen. Ich glaube, es gibt sehr viel mehr Marken in einem mittleren Größensegment oder so, die sich damit ausprobieren und herumprobieren, dann aber vielleicht also sehr schnell an ökonomische Grenzen stoßen. Also sprich, in dem bisherigen System einfach nur die Stellschraube Nachhaltigkeit im Produkt und im Produktsourcing oder in der Herstellung verändern, aber die anderen Angesprochenen nicht, also im Vertrieb nicht, auch nicht in der Ansprache der KonsumentInnen oder in den Partnern, die sie brauchen. Und unterm Strich ist es auch so, dass gerade jetzt im Moment zwei Dinge noch einwirken. Das eine ist, wir haben eine riesige politische Unsicherheit. Das heißt, stelle ich jetzt meine Produktion um, investiere ich in neue Anlagen, gehe ich neue Wege, suche ich mir neue Verbündete oder schaue ich, dass ich das Geschäft, das ich habe, sicher und dass ich auch gucke, dass ich da konstant weiter wachse. Das ist für viele Unternehmen gerade eigentlich die entscheidende Frage, wo sollte ich überhaupt investieren? Und dann sind das mit Sicherheit gerade eher die Dinge, bei denen man auch weiß, egal wie das politische Umfeld ist, das sind dann also eigentlich eine klassische Maschine, die bisher immer ihren Dienst getan hat, die benutze ich weiter oder gehe weiter in die Produktionen, die sich gut verkaufen lassen oder ähnliches. Also ich glaube, politische Unsicherheit ist gerade ein Riesenthema. Und dann auch, dass einfach so ist, dass sich mit Nachhaltigkeit als Thema nichts verkaufen lässt. Das war aber eigentlich immer schon so. Also es war vielleicht zu gewissen Peakzeiten, kurz nach Corona und so, war das ganze Thema nachhaltige, faire, ökologisch sinnvolle Produkte gehypt, weil man sich selber was Gutes tun wollte. Da ging das dann in einigen Kategorien sehr gut. Vor allem alles Dinge, die irgendwie nah an mir dran waren, wollte ich irgendwie besonders gut haben, was ich so esse oder anziehe oder so. Oder auch Reisen.
Darf ich da mal gerade reingreifen, auch wenn ich jetzt deinen Gedanken unterbreche. Aber du hast es im Kontext von Corona gebracht. Also ich teile die Einschätzung, dass so 2020, 2021, siehe auch irgendwie das Hoch der Grünen auf politischer Ebene. Eigentlich war das Bewusstsein zumindest mal der Menschen in Deutschland zu diesem Zeitpunkt extrem hoch in allem, was diese grüne Komponente angeht. Resultierte das aus Corona, weil da irgendwie alle zu Hause gehockt haben und sich auf einmal irgendwie umgeguckt haben, so wo bin ich denn hier überhaupt und ich will irgendwie das, was ich hier habe, will ich schön haben und will es irgendwie auch, will da bewusster leben. Also haben da alle nochmal so einen Schritt zurück gemacht oder woran lag das? Wenn du das in den Corona-Kontext bringst.
Ja, also ich wage da jetzt gerade mal eine große These, weil wir uns während der ersten Lockdowns da sehr mit auseinandergesetzt haben, welche Trends gerade entstehen. Und eine Beobachtung, die wir damals gemacht haben, die ich auch immer noch glaube, dass sie recht wahr ist, war diese Unmittelbarkeit von Bedrohung. Also sprich, das Thema Tod war auf einmal sehr nah. Also jeder hatte irgendwie, weiß ich nicht, eine Oma in einem Krankenhaus oder man also so Dinge, oder ich durfte meine Oma jetzt damals auch nicht sehen, wie wir alle nicht. Aber auf einmal war dieses Thema, okay, ich habe nicht die Kontrolle, es sterben Menschen und es sind auf einmal bisher undenkbare Dinge sind möglich. Und diese Bedrohungslage, die man auch überhaupt gar nicht auflösen konnte, hat, glaube ich, dazu geführt, dass man sich darauf mehr fokussiert hat, was brauche ich, was tut mir gut, wo habe ich Einfluss, wo kann ich irgendwie handeln. Und dann ist das, zieht man sich irgendwie eher in das so, okay, mein Umfeld, weil ich kann da jetzt nichts tun. Ne? Ich bin quasi jetzt fremdbestimmt in vielen Dingen. Was kann ich für mich tun? Ich glaube, das war so eine Frage, die dann viele irgendwie für sich gestellt oder beantwortet haben. Natürlich auch dieses Zuhause sein und sich schön machen, ist aber auch am Ende das Gleiche. Ne? Also okay, ich kann jetzt nicht raus, ich kann jetzt irgendwie mein Umfeld nicht gestalten, also manchmal zu Hause schön. Aber eben auch dieses Lernen. Ich würde sagen, Gesundheit und diese ganzen Dinge sind dann tatsächlich doch ein kostbares Gut. Das war, glaube ich, was auch nicht jeder mehr im Alltag so gespürt hat, weil es uns insgesamt ja als Gesellschaft auch gesundheitlich recht gut geht. Wir haben ganz gut funktionierenden Gesundheitsapparat. Also im Vergleich. Von daher glaube ich, das kommt wirklich daher. Und daher kam auch der Peak. Jetzt gerade, wenn ich auf so ein Metathema schaue, ist, glaube ich, eher wieder dieses, ich will es nicht sagen, rückwärts gerichtete, aber so dieses, ich habe neulich in einem Interview, ist gar nicht mein Satz, ich fand ihn sehr schlau, ist, wenn irgendwie alles unsicher wird, wenn nichts mehr klar ist, dann schaut man dahin, wo man sich gut auskennt, das ist die Vergangenheit. Weil die ist klar, die habe ich ja schon durchlebt, so, da weiß ich, wie ich es finde, und daran kann man sich gut orientieren. Das fand ich irgendwie sehr smart, zu sagen, okay, Sicherheit nicht wegen Traditionen und Werte oder irgendwie wegen bestimmten Einstellungen, sondern Sicherheit, weil ich es schon mal erlebt habe. Also was gestern kann ich gut beschreiben, das morgen noch nicht. Das fand ich sehr, sehr smart, weil ich glaube, das ist auch was gerade für viele Leute so ein Thema ist.
Wenn wir so in diese Kompetenzen gucken, du hast gerade gesagt, wir blicken wahrscheinlich in der Gesellschaft gerade wieder zurück, um diese Sicherheit zu erlangen. Wir sind ja in Deutschland auch, ich glaube, der Kernwert der deutschen Gesellschaft ist Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Wenn wir mal so in die Zukunft gucken, auch aus der Arbeit heraus, aus eurer Haltung auch bei Interfähig heraus, einfach Wachstum neu zu definieren, um so eine lebenswerte Zukunft zu realisieren. Was bist du der Meinung, brauchen wir als Gesellschaft, als Menschen, um in der Zukunft zu überleben? Also welche Kompetenzen, welche, ja, diese sogenannten Future Skills, was siehst du da gerade aktuell und was siehst du für die Zukunft für uns wichtig?
Also ich glaube tatsächlich ist das Thema Offenheit, so banal es klingt. Ich glaube, ich hatte das Gefühl, wir haben uns eine recht gute Offenheit insgesamt erarbeitet, auch als sicherheitsverliebte Deutsche. Neuen Themen gegenüber, gesellschaftlichen Strömungen, auch im konservativen Bereich war auch eine recht große Offenheit, sich mit gesellschaftlichen Wendungen auseinanderzusetzen, also die gleichgeschlechtliche Ehe unter Angela Merkel, die offen dagegen gestimmt hat. Also es war aber insgesamt eine, ich würde sagen, eine, ja, keine Alles-geht-Mentalität, aber für die deutsche Seele dann doch schon ein, hey, das gucken wir uns jetzt erstmal an und bilden uns eine Meinung. Das ist was wir uns unbedingt beibehalten sollten. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir es gerade verlieren, aber ich sehe die Tendenz, dass das jetzt gerade leidet.
Die Tendenz sehe ich sehr stark, wenn man was sagen darf, Entschuldigung.
Ja, das, also absolut, klar. Wenn natürlich irgendwann die Regenbogenflagge auf dem Reichstag gleich ein Zirkus ist, dann ist das nicht ein Signal von Offenheit, sondern sehr viel Meinung.
Und vielleicht, Entschuldigung, also wir kommen jetzt tatsächlich in diesen Komplex der Future Skills, also der Fähigkeiten, die Gesellschaft idealerweise entwickeln sollte, um eine gute zukunftsfähige Zeit oder Zukunft eben zu erlangen. Ich finde, dieses Thema Offenheit ist ja, du hast jetzt in diesen einen Themenkomplex verschoben, aber Offenheit ist ja ein totaler Skill. Also es wäre, ne, wo ich jetzt sofort sagen würde, check dran für meine Tochter, der sage ich, du musst irgendwie offen sein. Und da habe ich das tatsächlich irgendwie zur Kommunion, habe ich ihr so ein paar Worte mitgegeben, wo ich ihm auch gesagt habe, ne, du musst offen sein für diese Welt und offen für andere Menschen, offen für die Entwicklung, neugierig sein und ne, das ist für mich einfach einer der globalen Skills eigentlich, die wir da brauchen.
Ja, tatsächlich hätte ich auch wahrscheinlich vor einem Jahr noch gesagt, Neugierde. Mhm. So, weil daraus am Ende Kreativität erwächst, was für mich der Killer-Skill ist. Aber ich fange bewusst an der unteren Ebene gerade an mit dem Thema offen bleiben und auch bewusst offen bleiben. Und das Recht, das war jetzt ein gesellschaftliches Thema, aber auch, boah, in Richtung Technologien. Ist es jetzt der Weisheit letzter Schluss, jede Art von Verbrennermotor abzuschaffen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wäre es echt geiler, man findet Treibstoffe, die man verbrennen kann, die am Ende der Umwelt nicht schaden. So, und das sind dann solche Sachen. Ich bin jetzt nicht irgendwie auf der FDP-Linie unterwegs, der Verbrenner, und wir müssen hier irgendwie Technologie offen bleiben. Aber das, der Grundtenor zu sagen, wir haben Probleme zu lösen und wir bleiben erstmal jeder potenziellen Lösung gegenüber offen. Das finde ich sehr wichtig. Ich würde auch sagen, das ist eigentlich auch so ein Grundskill, den wahrscheinlich auch irgendwie das Ingenieurwesen sehr geprägt hat, erstmal daran zu gehen, zu sagen, okay, alles ist möglich, wir gucken uns jetzt an und dann irgendwie Probleme zu lösen und dann eben nicht schon mit 1000, das geht nicht und das nicht und wir müssen den Weg können wir auch nicht machen, sondern erstmal sagen, okay, was ist das Problem, finde eine Lösung, bleiben wir jetzt auch irgendwie offen, was die Lösung am Ende ist. So, da würde ich sagen, wenn wir das hinkriegen, ist schon mal wichtig, aber das haben wir eigentlich schon bewiesen, dass wir es können, beziehungsweise ist vielleicht auch tatsächlich so ein Teil unserer wirtschaftlichen Historie, dieses Thema erstmal offen daran zu gehen, offen an Partnerschaften zu gehen, offen an Technologie zu gehen, immer mit einer gewissen Skepsis, wie der Deutsche das halt so tut, aber mit dem Ziel, irgendwie daraus eine Lösung zu generieren.
Man darf natürlich auch nicht vergessen, ich sag mal, der Mensch an sich ist Egoist. Mhm. Und ich glaube schon, dass eine Gesellschaft auch gewisser Regularien bedarf und man bestimmte Dinge auch einfach eben klarstellen muss und jetzt nicht einfach nur sagt, kann ja jeder, wie er will, sondern irgendwie wahrscheinlich da so den Mittelweg zu finden zwischen etwas komplett auszuschließen oder etwas so komplett offen zu halten, sondern so, sagen wir, Leitplanken zu geben, ist wahrscheinlich da doch das eher, ja, worum es geht, oder?
Ja, das wäre halt auch die Frage, wie diese Leitplanken aussehen können, weil echt so das Zweite, was als Future Skill dann da reinspielt, ist das Thema Flexibilität, inhaltlich, zeitlich, weil ich glaube, dass viele Dinge, die lange sicher waren, nicht mehr sicher sind, dass Partnerschaften nicht mehr so funktionieren, wie wir uns das früher mal gedacht haben, muss große Allianzen zusammenbrechen, etc. Das heißt, einmal offen bleiben für Neues, auf der anderen Seite aber auch so flexibel bleiben zu sagen, okay, gestern war das und das noch klar, heute nicht mehr. Ich stelle mich darauf ein. Das ist vielleicht noch was. Ich würde sagen, sind wir als Gesellschaft, sind wir die flexibelsten? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, da gibt es andere Gesellschaften, die da so ein bisschen leichter darauf reagieren, auf Veränderungen.
Also du sprichst jetzt die deutsche Gesellschaft an.
Ja, genau, also die deutsche Gesellschaft. Das sind wir ja gerade, das ist das Thema Offenheit, ja. Flexibilität, glaube ich, müssen wir uns noch antrainieren. Und dann auch flexibel im Sinne von, nicht nur auf die Veränderung, sondern auch zu sagen, okay, jetzt haben wir irgendwie dreimal uns schon eingestellt. Viertes und fünftes Mal kann auch noch passieren und nicht so, oh mein Gott, sind wir irgendwann fertig. So, ich glaube, das ist auch noch sowas, was ich irgendwie in den vergangenen Jahren immer wieder mitbekommen habe, gerade so auf Unternehmensseite, wenn Unternehmen sich verändert, zählen die Leute häufig die Transformation mit. So,
weil sie sind drei Punkt zwei.
Genau, es ist eine dritte Transformation und es ist nachvollziehbar, weil man natürlich, weil das wahnsinnig anstrengend ist, durch so einen Veränderungsprozess zu gehen. Aber ich glaube, so das Thema Transformation im Sinne von einmal machen fertig, ne, dann vorher waren wir das, jetzt sind wir das, ich glaube, das können wir abhaken. Werden uns, glaube ich, darauf einstellen müssen, dass die Dinge jetzt einfach sehr lange in so einem Wandel bleiben, vielleicht für immer, und das irgendwie anzunehmen und zu sagen, okay, gut, fertig transformieren ist nicht mehr, aber jetzt ist Transformation irgendwie das Thema und wir müssen halt gucken, dass die Veränderung auch immer Teil dessen ist, wie wir Sachen begreifen. Das ist ja schon mal ein riesen Future-Skill.
Forever Beta sozusagen.
Ja, das wäre jetzt das Beta-Buzzword dahinter, finde ich gut. Auch da, glaube ich, sind gerade viele andere Gesellschaften ein bisschen uns im Voraus. Aber ist nicht unendlich weit weg.
Du hast zwischenzeitlich so in so einem Nebensatz gesagt, der absolute Killer-Future-Skill für dich ist Kreativität. Mhm. Brauchen wir da nicht mehr, wir haben doch die KI, oder?
Ja, stimmt.
Gut,
okay, weiter. Hat ChatGPT das geschrieben?
Genau, das hat ChatGPT mir geschrieben, genau.
Guter.
Nein, Kreativität, großer Punkt, große Diskussion natürlich auch in der Branche. Warum ist das für dich der absolute Killer-Future-Skill? Warum müssen wir das als Gesellschaft in Zukunft für uns bewahren und wahrscheinlich noch vertiefen?
Ja, also ohne Kreativität gäbe es auch gar keine KI. Und auch die KI wird nur geiler und besser und nützlicher, wenn wir weiter kreativ bleiben und jetzt nicht sagen, ich habe fertig, ChatGPT ist da oder andere. Aber Kreativität meint jetzt nicht unbedingt nur eine künstlerische Kreativität. Also eine Kreativität kann tatsächlich auch auf einer Excel-Tabelle stattfinden, weil ich das eher beschreiben würde als die Fähigkeit, Zusammenhänge zu sehen, die nicht augenscheinlich sind und dann auch Lösungen herbeizuführen, die man erst findet, wenn man diese Zusammenhänge sieht. Man denkt, ach guck mal, das gehört da irgendwie gehört, das hat doch eine Ähnlichkeit, so kann man doch irgendwas mit machen und dann entsteht da was draus und das braucht halt Offenheit, aber ich glaube, erst wenn man darauf Lust hat und das einfach Freude macht, Dinge kreativ sich zu erarbeiten und auch auf eine kreative, also eine ungewöhnliche, nicht naheliegende oder auch vollkommen absurde Lösung zu kommen, die aber am Ende die Lösung ist, dann glaube ich, ist dieses ganze Thema mit flexibel bleiben auch sehr sinnvoll eingesetzt. Weil Flexibilität an sich bedeutet ja erstmal nur, okay, ich biege mich, so, ich breche nicht, sondern muss ich ja noch irgendwas draus machen. Also in dem Moment, wenn ich mich da mal verbogen habe und habe in die Ecke geguckt, dann wäre halt geil, wenn ich dann noch eine Lösung finde oder eine neue Perspektive oder denke, ach guck mal, da hinten geht auch noch was. Also sehr metaphorisch gesprochen, aber ich glaube, dann kommen die Dinge zusammen und Offenheit und Flexibilität, ohne dass daraus irgendwie Kreativität entwächst oder Lust auf Kreativität, führt ja am Ende auch nicht wirklich zu was Neuem oder so weiterkommen.
Die Future Skills, wir haben jetzt einige von dir gehört. Wie kriegen wir die denn? Also wer ist denn dafür dann eigentlich auch in den Generationen? Wir sprechen über enkelfähig, also die übernächste Generation. Wer ist denn da heute zuständig? Ist das dann das Elternhaus? Ist es die Schule? Sind das Bildungseinrichtungen? Ist es die Politik vielleicht heute? Du hast ja auch schon kritisch angemerkt, irgendwie, was mit der Politik so teilweise auch los ist. Oder ist es auch am Ende des Tages vielleicht die Wirtschaft? Also sind das auch die Unternehmen, die im Rahmen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung dann die Menschen, die sie beschäftigen oder auch die Gesellschaft dann mitnehmen? Wer sorgt denn dafür, dass wir in Zukunft diese Future Skills verinnerlichen können?
Ja, genau die.
Alle. Bloß, ich habe gerade so den Eindruck, die verlassen sich alle aufeinander.
Ja, ja, gegenseitig so, ne? Ja, ja, genau. Das ist ein bisschen, gehen wir deinen Papa fragen.
Genau.
Ja, waren Sie gleich Papa? Ja, gesagt. Nee, absolut. Das ist Mama-Papa-Phänomen sollte hier nicht aufkommen. Das ist eine gewisse Eigenverantwortung, aber von allen Bereichen die du gerade aufgezählt hast, weil wenn ich jetzt mal zurück überlege, wo bei mir Kreativität entstanden ist, war natürlich eine Kindheit, weil ich irgendwie in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo ja so eine bekloppte Offenheit für alle möglichen Themen, es gab nicht wirklich eine dogmatische Art von Erziehung, die Dinge waren alle sehr dialogisch, ich habe eben schon mal gesagt, es waren alles so Frauen, es hat natürlich geholfen, dass da jetzt nicht irgendwie so eine starke Meinung war, sondern dass das irgendwie im Dialog entstanden ist, irgendwie alles, dass Regeln besprochen wurden, und das ist auch nicht so, du musst um 3 zu Hause sein und solche Sachen, das hat irgendwie sehr geholfen. Nicht einzuengen, aber gleichzeitig auch in der Schule. Also auch in der Schule war es cool, dass es dann Lehrer gab, die haben gefördert, dass man irgendwie ein Schülercafé machen wollte. Die haben dann auch solche Ideen dann unterstützt. Auch in der Uni. Ich fand die Uni damals ziemlich cool, weil man wirklich das erste Mal nicht irgendwie was lernen musste, sondern mal was ausprobieren durfte. Das hat irgendwie sehr cool geholfen. Ich war aber auch eine Fachhochschule, muss ich sagen. Also ich glaube, an Unis kann das nochmal, je nach natürlich jetzt auch was mit Kommunikation studiert und darf man eh ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Medizinstudium genauso wäre. Aber grundsätzlich ist, das war auch ein starker, wichtiger Teil. Und dann glaube ich auch, dass man am Ende nicht in der Kreativbranche landen muss, um irgendwie kreativ zu arbeiten, wie ich Ihnen sagte. Also ich glaube, dass das in allen Feldern gibt. Ich habe auch im Umfeld irgendwie Leute, die irgendwie in die Juristerei unterwegs sind, wo ich sagen würde, die sind wahnsinnig kreativ in dem, was die tun. Und so gibt es das, glaube ich, in allen Bereichen. Deswegen glaube ich, oder bin ich der Meinung, dass auch Arbeitgeber sich fragen sollten, wie sie Kreativität fördern und was auch kreatives Handeln und Denken quasi an Wert ist. Weil viele Bereiche, Unternehmensbereiche oder in vielen Unternehmensbereichen werden Aufgaben natürlich immer mehr automatisiert. Das heißt, da wird zum einen, wenn natürlich irgendwie Kapazitäten frei, den kann man ja immer so umgehen, dass man sie dann auch freisetzt, also dann einfach die Person nicht mehr braucht. Oder aber man nimmt dann einfach diese Person, die ja dann wahrscheinlich trotzdem ein sehr großes Skillset hat und entwickelt die in so eine Richtung mit weiter oder bestimmte Bereiche, bestimmte Teams und schaut, wie sie dann zum Beispiel an der, weiß nicht, Abschaffung der nächsten Aufgaben oder ähnliches arbeiten können. Also ich glaube, da einfach auch aus dem Management heraus, würde ich mal sagen, kreativ drauf zu schauen, kann auch sehr gut tun, weil ressourcentechnisch ist es ein wahnsinniges Gut, wenn man Menschen hat, die motiviert sind vor allem, die auch routiniert und gut sind. Und da dann zu schauen, wer da Lust drauf hat, kreativer zu arbeiten und das dann zu fördern, glaube ich, wäre auch in der Wirtschaft super schlau. Weil für viele Fragen, die du, Stefan, eben gestellt hast, dass es sich so leicht anhört mit, ja, dann machen wir da so ein bisschen Handel und Dings und was. Auf diese ganzen, das waren ja jetzt auch nicht meine Ideen, sondern ich habe jetzt von einem Case erzählt, den ich wahnsinnig spannend finde, WEPA. Da werden wahrscheinlich auch Leute sich genau solche Gedanken gemacht haben, die jetzt eben nicht 0 auf 15 waren, sondern wo sie neue Wege gegangen sind, Energie investiert haben, wo sie vielleicht Verbindungen gesehen haben, die nicht sofort da waren oder auch schon Partnerschaften und Allianzen sich vorstellen konnten, die nicht natürlich gewachsen waren. Und auch das ist mit Sicherheit so ein kreatives Momentum gewesen.
Du hast ja eben im Prinzip das, was du aufgezählt hast, sind ja alles Beispiele aus deiner ganz persönlichen Vergangenheit oder auch aus der Gegenwart, wenn man das Thema Schulsystem, Hochschulsystem etc. betrachtet. Future Skills definiert sich ja so ein bisschen als, sagen wir mal, Epochenwechsel, dass man eben tatsächlich überlegt, okay, welche Fähigkeiten werden in der Zukunft notwendig sein und nicht im Sinne von, wir machen jetzt das weiter, wie wir es bisher alles gemacht haben, sondern was müssen wir vielleicht anders unseren Kindern beibringen, um bei einem einfachen Beispiel zu bleiben. Das, was du jetzt gesagt hast, ehrlich gesagt, naja, dann funktioniert ja in unseren Schulen, bei dir hat es funktioniert, brauchen wir vielleicht nur ein paar bestimmte Schulen, die es gut machen und topfen das dann auf alle anderen über, müssen wir systemisch grundsätzlich und gesellschaftlich was ändern? Oder hast du das Gefühl, wir sind eigentlich auf einem guten Weg und müssen jetzt nur mal hier und da an einer kleinen Stellschraube was bewegen und verändern, um tatsächlich jetzt einerseits Kreativität als Future Skill, aber grundsätzlich auch für alle anderen Future Skills so eine andere Denkweise zu installieren?
Also ich habe jetzt, ich habe eben gesagt, wo kennt man sich gut aus? Die Vergangenheit geht natürlich für mich genauso.
Du musst den Podcast umbenennen. Ich bin eine Past Skills.
Building up on the past. Deswegen habe ich jetzt mal so ein bisschen aus meinem Werdegang referenziert, was das Thema Kreativität angeht. Aber ich glaube, dass das zweite Thema ist das Thema Verantwortung und jetzt hier nicht die epische Verantwortung für die nächsten Generationen, sondern ich würde sagen, wir haben uns auch wieder in Deutschland durchaus so eine sehr krasse Systemtrennung aufgebaut. So, also es sind alle Verantwortlichkeiten verteilt, so ist es klar, wer für die Rente zuständig ist, nicht ich. Es ist auch klar, wer, also ne, so, es ist irgendwie klar, meine. Genau. Also wofür dann Lehrkräfte zuständig sind und die Eltern. Wir haben das irgendwie sehr, sehr schön alles aufgeteilt. Das ist eigentlich so ein bisschen wie so ein Puzzle, wo die Sachen gut ineinander greifen, aber so ein, also man gibt, glaube ich, auch sehr gerne einfach die Verantwortung ab im Sinne von, ja gut, das ist ja jetzt die Aufgabe meines Arbeitgebers. Das ist ja jetzt die Aufgabe, weiß ich nicht, von X und Y von Mama und Papa, von meinen Kindern, was weiß ich. Und ich könnte mir vorstellen, dass es gut tun würde, wenn wir diese Logiken ein bisschen durchbrechen und sagen, okay, was genau ist denn jetzt so mein persönlicher Beitrag? Wo möchte ich selber auch wirksam werden? Und jetzt denken wir mal nicht daran, Verantwortung zu übernehmen im Sinne von Altruismus und auch nicht Verantwortung übernehmen im Sinne von für sich selber irgendwie sorgen, sondern so ein bisschen, dass das meine Grundmotivation war, jetzt bei Enkelfähig irgendwie mich zu engagieren, war halt das Thema, okay, ich bin in eine recht coole Welt geboren worden, hatte irgendwie sehr viele Möglichkeiten. Wie genau habe ich denn vor, diese Welt wieder zu verlassen? Also habe ich dann diese ganzen Möglichkeiten für mich genutzt und denke mir, ja, gut, dann haben wir die Sinnflut. Oder aber finde ich einen Bereich, wo ich irgendwie mich engagieren kann.
Was ja dann doch altruistisch ist. Oder kriegst du da jetzt noch die Kurve weg von Altruismus?
Nee, das ist Egoismus. Das ist Egoismus. Ich weiß ja nicht, wo ich hinkomme, wenn ich mal nicht mehr bin. Wie mir oder Hölle. Genau. So. Und bisher habe ich nichts für den Himmel getan. Das wäre jetzt hier mein Beitrag.
Hallo Gott, da bin ich.
Das ist tatsächlich so, also das klingt ein bisschen altruistisch, aber das ist das, was ich eben mit Selbstwirksamkeit meinte. Also wo geht man hin und sagt, okay, das nehme ich jetzt einfach so hin, da mache ich es so, wie ich es immer gemacht habe, und wo fange ich jetzt an, Dinge zu verändern, weil ich einfach auch merke, okay, ich nutze Rahmenbedingungen, die für mich geschaffen wurden, und muss dafür nichts bezahlen, ich muss dafür alles tun, sind halt einfach da. Das ist ganz cool, aber ich finde es eigentlich auch ganz cool, wenn andere das auch könnten. So, und das war so ein bisschen meine Motivation, ich gesagt, okay, irgendwo möchte ich mich engagieren. Ich sehe mich jetzt in bestimmten Dingen nicht so richtig, weil ich habe viel über andere Ehrenämter nachgedacht und dann immer gedacht, okay, ich will jetzt das machen, das machen. Das waren aber alles Dinge, da hatte ich das Gefühl, die mache ich dann aus so einem gesellschaftlichen Bild heraus, dass man dann irgendwie sich engagiert, und bin aber eigentlich nicht in meiner eigentlichen Stärke und da, wo ich auch unterwegs bin, habe eigentlich nach was gesucht, was meinen Stärken aufbaut, was ich auch wirklich mit Motivation und Leidenschaft tue und nicht quasi aus einem, ja, aus dem altruistischen Motiv heraus, weil ich was zurückgeben möchte, sondern weil ich sage, hey, das macht Bock, ich kann mich da engagieren, ich kann mich da einbringen, das ist das, was ich gut kann. Und das war so ein bisschen die Kombination. Ich glaube, wenn man so darüber nachdenkt, dann ist es am Ende super egoistisch, weil man ja was tut, worauf man Bock hat, was einem Spaß macht, was man jetzt nicht quasi aus dem Pflichtbewusstsein heraus tut. So, aber man übernimmt natürlich ein Stück weit Verantwortung. Es gibt dann bestimmt auch Leute, die dann wieder anders ihre Fähigkeiten einsetzen, aber wenn man das aus so einer Motivation heraus macht, da, wo ich wirklich gut bin, da möchte ich mich auch einbringen. Und das mache ich dann auch ohne einen direkten Gegenwert. Dann ist das, glaube ich, eine Art von sehr pragmatischem Altruismus. Also auch sehr niederschwellig im Sinne von, es kostet Zeit und Energie, aber du bist ja irgendwie in dem Bereich, wo du dich wohlfühlst oder wie gut und cool bist und irgendwie auch Leidenschaft mit einbringen kannst. Und dann fällt das, glaube ich, auch echt leichter.
Du hast die Kurve sehr gut gekriegt.
Gott sei Dank.
Ich finde es eine spannende Sicht, weil das, glaube ich, wir drei, die wir hier im Raum sitzen, unsere generelle Motivlage sehr ähnlich ist. Wir beide eben auch Dinge machen, glaube ich, die sehr nah an dem sind, entweder wo wir eben businessmäßig sind oder wo wir als Person unsere Stärken einbringen können und sicherlich dann eben auch einfach Bock darauf haben, bestimmte Dinge zu machen. Ich meine, der Podcast ist ja auch eine Sache, wo wir sagen, wir wollen irgendwie uns selbst aufschlauen, aber eben auch bestenfalls den einen oder anderen Hörer an dieses Thema mal ranführen, so warum machen wir das und nehmen wir die Zeit, weil wir auch beide Bock drauf haben und eben so spannende Gespräche, wie wir das mit dir haben. Wie kriegen wir das denn gesellschaftlich so hin, dass das nicht Einzelfälle sind, sondern dass die Gesellschaft da so einen Umschwung hinkriegt und das, keine Ahnung, es reicht ja schon, wenn ein Viertel der Leute sagt, oh ja, finde ich eine coole Idee, coolen Ansatz, coole Motivation, was habe ich denn für Stärken? Könnte dann auch so ein Future Skill sein, zu sagen, okay, man hilft den Leuten, ihre Stärken herauszuarbeiten und da dann eben in so ein Doing zu kommen?
Ja, also das ist ehrlicherweise die Achillesferse an dem gesamten Konzept, würde ich sagen, ist, wie man mehr als eine Person motiviert bekommt oder mehr als eine Organisation. Also wir haben es bei Enkelfähig ja auch gerade, dass wir Unternehmerpersönlichkeiten suchen, die so ticken, und machen ja eigentlich auch nichts anderes, als quasi deren Suche nach kreativen Lösungen zu unterstützen. So, wenn man es jetzt mal super abstrahiert. Aber es ist super schwierig, da eine Schwungmasse drauf zu bekommen und so viele Leute zusammenzubringen, dass man wirklich merkt, okay, dann bewegt sich auch was. Also was wir zum Beispiel gerade sehen, also erstmal um deine Frage zu beantworten, ja, den Leuten helfen, kreativ zu werden auf jeden Fall, auf allen Ebenen. Mhm. Wir tun das jetzt als Verein quasi auf Unternehmerebene, dass wir sagen, okay, wir sind selber sehr in dieser Haltung, dass wir sehr offen, sehr kreativ an die Sachen angehen. Wir sind begeistert von diesen Lösungen, die nicht augenscheinlich sind, so treibt es uns an. die dann aber dazu führen, dass eben Nachhaltigkeit und Profitabilität zusammenkommen. Wir suchen Gleichgesinnte. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich ja auch Leute finden, die sagen, ja, grundsätzlich habe ich da schon Bock drauf, aber ich weiß auch nicht wie. Das ist so ein bisschen da, wo wir ansetzen wollen. Es gibt ganz viele Cases von Unternehmen, die das schon total leben, die creative to the max sind, im Sinne von das Businessmodell weiterzuentwickeln, neue Produkte, Kategorien, Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, die dann trotzdem profitabel sind und gleichzeitig nachhaltig. Die sind super inspirierend, aber wenn wir jetzt Leute suchen, dann versuchen wir eben genau dahin zu kommen, dass wir die finden, die so an der Schwelle stehen. Und das zu identifizieren, die zu gewinnen und die zu bewegen, ist echt ein Akt. Wo ich mich immer frage, ist, wie viele Organisationen wie uns braucht es am Ende? Und braucht es viele von uns? Oder müssten wir uns eigentlich alle mal zusammentun? Den Weg, den wir gerade versuchen zu gehen seit einem Jahr, ist eigentlich, dass wir das Kollaboration to the max, also einfach mit jedem. Jedem, mit allen, alle, die in irgendeiner Weise in der gleichen Richtung unterwegs sind und weiß ich nicht, da können auch Unschärfen dabei sein, solange das Wert ist halt und die Richtung halt stimmt, gehen wir Kooperationen ein, arbeiten wir zusammen, denken über Formate nach, schlagen unvorstellbare Dinge vor. Ich möchte sie keinen Namen nennen, aber es gibt auch Organisationen, die dann sagen, das können wir nicht machen. Und wir so, ja, warum denn eigentlich nicht? Das ist, ja, aber es ist nicht unsere Brand. Dann, ja, aber dann machen wir eine neue draus. Also ein bisschen Flexibilität und einfach mal ins Machen kommen, das ist die größte Hürde. So, und da müssen wir auch sagen, dass das echt, das ist das, was am schwersten ist, aus der guten Theorie dann auch wirklich in eine gute Praxis mit ausreichend vielen Menschen zu kommen. Da würde ich jetzt auch sagen, habe ich den absoluten Hebel, dass ich sagen würde, okay, und jetzt fliegt hier alles, noch nicht gefunden. Das ist wirklich sehr, sehr viel Face-to-Face-Arbeit. Menschen gewinnen, überzeugen, Veranstaltungen machen, Events machen, in Austausch gehen, Formate vorschlagen. Aber es ist wirklich sehr viel, der auf der kleinen Basis mit Leuten arbeiten und da quasi eine größere Masse hinzubekommen. Das ist gerade, das ist der Game-Changer. Also wenn wir jetzt mal gesellschaftlich sprechen, aber auch unternehmerisch.
Aber es ist wahrscheinlich dann auch ein Spiegel der Gesellschaft, weil so wie jeder in der Gesellschaft mit sich selbst beschäftigt zu sein scheint in diesen Zeiten, so sind viele Unternehmen auch mit sich selbst beschäftigt und haben gar nicht mehr die Offenheit, da sind wir wieder, ne, die man eben vielleicht noch vor ein paar Jahren hatte. Wer sind denn für euch die, du hast gesagt, einerseits Kollaboration to the max oder Collaboration to the max mit anderen ähnlich tickenden Organisationen, aber jetzt mal auf die Unternehmen betrachtet, wer sind denn da die Leute, die für euch die perfekten Ansprechpartner sind? Sind es die Geschäftsführenden und Vorstände oder sind es die Nachhaltigkeitsbeauftragten? Ist es der Senior Projektmanager, der irgendwo mal ein Projekt hatte? Wer ist es?
Das sind die Ersten. Also wir richten uns ganz klar ans Unternehmertum und auch an Unternehmerpersönlichkeiten und da auch sehr stark im Mittelstand. Also ich sag mal, wenn ich so Kategorien nennen müsste, irgendwas so ab 10 Millionen Euro Jahresumsatz, sind dann die interessanten Größen, wo auch eine gewisse Hebelwirkung ist, aber auch alle kleineren Unternehmen sind happy welcome. Und dann deshalb am liebsten Inhaber oder Inhaberinnen, aus dem Grunde, weil wir zum einen unternehmerischen Mut brauchen, Gestaltungswillen und häufig natürlich im Management, also im Angestelltenmanagement, das Mandat ein anderes ist. Oder werden ja selten Leute dafür bezahlt, Geld auszugeben, um jetzt Sachen umzubauen, sondern in der Regel aus dem, was sie da tun, mehr rauszuholen. Wir glauben halt daran, dass wenn wir uns ans Unternehmertum richten, an die Inhaber und Inhaberinnen dahinter, dass wir da den größeren Hebel haben und auch eher mit einer Haltung uns platzieren können. Idealerweise ist das ein familiengeführtes Unternehmen, wo eine der Familiengenerationen auch gerade in charge ist. Das ist so ein bisschen der Sweet Spot, weil da merken wir, ist am meisten Bewegung drin. Noch mehr Bewegung ist bei allen Familienunternehmen, wo gerade die nächste Generation übernimmt. Aus verschiedenen Gründen. Nicht zum einen, weil die schon an die Enkel denken. Das wäre, glaube ich, Quatsch. Das tut jetzt jemand, der mit Anfang 30 ein Business übernimmt. Das ist, glaube ich, nicht die erste Frage. Was gebe ich der nächsten Generation, sondern erstmal zum Beispiel meiner Generation. Aber da wird es interessant, weil da natürlich dann das Thema Transformation mehr auf der Agenda steht, weil zumindest soweit ich jetzt mit Next-Gen-Unternehmern gesprochen habe, immer das Thema ist, okay, warum übernehme ich? Was will ich daraus machen? Und was ist auch mein Beitrag zu diesem Unternehmen? So, und das ist natürlich was super spannend ist, weil diese Menschen gerade in der Gestaltungsfrage sind und wie sie Sachen gestalten. Was aber nicht heißt, dass jetzt ein gestandener Unternehmer oder eine gestandene Unternehmerin nicht interessant wäre, ganz um Gottes Willen, wenn die Menschen den Bock und den Willen haben, Dinge zu verändern und da nach einem Netzwerk suchen und nach Menschen suchen, die sie unterstützen, die Kontakte herstellen, die mit Vorschlägen, Ideen oder auch mit den richtigen Tools um die Ecke kommen, dann happy welcome jede Generation von Unternehmertum.
Hört sich fantastisch an. Wir gucken so ein bisschen auf die Uhr tatsächlich. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie stolz bist du eigentlich, dass dieser Begriff enkelfähig ja mittlerweile dann doch häufig schon gerne auf irgendwelche Wände gemalt wird, in irgendwelche Hashtags mit aufgenommen wird, in den Strategien und so weiter und so fort. Es ist ja mittlerweile schon eine eigene Marke geworden, dieses Wort, oder?
Also stolz wäre echt das falsche Wort, weil es ja jetzt nicht so ist, dass ich mir das überlegt hätte, sondern da bin ich ja ein Rad davon, das da mitwirkt und freue mich sehr. Also ich finde das echt, ich finde das geil. Ich muss auch sagen, dass Christiane Unterberg, die unsere Namensgeberin ist, dass sie ein Wort gefunden hat, das wahnsinnig positiv assoziiert wird. Also egal, wie man darüber redet, es macht immer sofort das Gespräch auf. Es sorgt sofort für Offenheit und Interesse. Und das sind viele andere Narrative, die man sonst so in der Selbstausbautransformation in dieser Welt findet, machen das eben nicht. So, und deswegen ist es ein wahnsinniges Gut, dass dieses Wort so positiv besetzt ist. Und es ist auch schön, dass es mittlerweile wirklich von vielen aufgegriffen wird. Wir haben auch, also es ist natürlich eine angemeldete Marke und die ist natürlich auch geschützt und so weiter. Wir würden aber, wenn Leute enkelfähig im richtigen Kontext benutzen, sind wir da maximal offen für und haben da auch keine Ressentiments. Also insofern jetzt nicht jemand sagt, dass er also nicht jetzt unsere Marke, unser Logo benutzt, sondern wirklich diesen Begriff, ist das eigentlich auch ein Teil unserer Vision, dass wir sagen, wir wollen es mit dem Begriff irgendwann mal in das, Thomas, ist wichtig, dass ich jetzt Oxford Dictionary sagt, weil der Duden wäre eben so klein. Es klingt jetzt erstmal so, okay, warum wollte ich es da reinschaffen? Aus einem ganz einfachen Grund, weil wenn es in den Sprachgebrauch so übergegangen ist, dann ist auch die Haltung da hinten hoffentlich in den Sprachgebrauch übergegangen. Und dann haben wir es geschafft, mit unserem Wirken auch schon so beizutragen, dass dieser Begriff eben positiv konnotiert bleibt und dass er auch für eine Art des Wirtschaftens, des Handelns steht, die eben generationenübergreifend für eine Art Gerechtigkeit sorgt, aber auch eine Gerechtigkeit, eine ökologische Gerechtigkeit.
Sehr schön.
Eins möchte ich noch für die Zitate.
Natürlich.
Einen muss ich noch irgendwie nochmal ins Bewusstsein rufen, ein wunderbares Zitat, was du eben gesagt hast. Ich würde mich sehr freuen, lieber Christian, wenn wir der Podcast der großen Thesen werden.
Danke, Patrick.
Die großen Thesen, sehr gut. Na, kommen wir zu unseren beiden Abschlussfragen. Welchen Menschen sollten wir deiner Meinung nach als Gast in diesen Podcast einladen, um mit ihm auch zu dem Thema Future Skills zu sprechen, zu rangeln?
Ja, man ist ja immer so ein bisschen davon beeinflusst, wen man so in letzter Zeit gerade kennengelernt hat, der oder die einen sehr beeindruckt hat. Und ich muss sagen, ich würde tatsächlich gerade die Amelie nominieren, die ich kennengelernt habe. Also Dr. Amelie Michalke, ist ganz genau zu sagen.
Die auf der Bühne ist.
Ja, genau. Da würde ich sagen, ich finde das wahnsinnig toll. Nicht nur, wie sie mit dem Thema wahre Kosten damals umgegangen ist in der Penny-Kampagne, die wahrscheinlich alle mitbekommen haben, sondern auch, wie sie den wissenschaftlichen Bezug so erzählt, dass er für alle Bock macht. So, und das ist, glaube ich, auch noch so ein Teil für dieses Offenheit und Flexibilität und so weiter, dass wir uns auch mit Fakten, also wirklich Fakten, ganz auseinandersetzen müssen und dass es auch Spaß machen kann, dass es auch interessant ist und dass Forschung auch Bock macht und auch Kreativität, die am Ende was Forschendes ist. Deswegen finde ich das schon ziemlich cool, wenn ihr mit der sprechen
würdet. Sag doch mal, wer ist sie genau?
Also, oh mein Gott, Amelie.
Dr. Amelie Michalke,
hast du mitgeschrieben? Mhm. Amelie hat mittlerweile auch eine kleine Beratung zum Thema Nachhaltigkeitstransformation, Pathos heißen die Unternehmen eben dabei unterstützen, dieses Thema externalisierte Kosten zu internalisieren, wie kann ich damit umgehen und wie kann ich das auch innerhalb meines Businessmodells einfliegen? Also wie gelingt ganz pragmatisch da auch Veränderung? Das finde ich sehr smart. Ich mag ja pragmatische Lösungen, das hatten wir ja schon.
So, das war jetzt alles die erste Abschlussfrage.
Genau, no, sind noch um die zwei.
Ja, genau.
Kurz und knackig. Ich habe wirklich noch eine relativ einfache und simple, die auch wahrscheinlich sehr schnell abzuhandeln ist. Lieber Patrick, was macht dich eigentlich noch zukunftszuversichtlich?
Offenheit. Ich glaube, ich habe einfach wahnsinnig viele Menschen in meinem Umfeld, die alle so drauf sind, was mich in meiner Bubble sehr zuversichtlich macht. Wenn man raus aus der Bubble guckt, wird so ein bisschen dunkler, aber ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass es die zukunftsfähigen Geschichten gibt, die nur noch nicht erzählt sind und die uns dann aber alle dazu bringen, dass wir dann doch wieder Bock auf morgen haben.
Lieber Patrick, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Zukunftszuversicht, für den Einblick in Enkelfähig, tolles Netzwerk, mit weiteren Netzwerken dran in Zukunft und jetzt auch schon. Ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst und uns so ein bisschen schlauer gemacht hast, auf jeden Fall.
Genau, und wir möchten die Gelegenheit nutzen, dich zu unterstützen, euch zu unterstützen. Also A, REM zu Tölt, wenn es um das Thema Marke und Strategie geht. Geht zu Enkelfähig, wenn ihr UnternehmerIn seid und euch damit engagieren wollt, beziehungsweise gemeinsam mit Enkelfähig euch als Unternehmen einfach weiterentwickeln wollt. Und ich glaube, dass das, kann ich sagen, man kann da im Prinzip auch völlig unbedarft hingehen. Ihr seid ja die Experten dafür und ihr bringt die Leute ja dazu, sich eben in diese Richtung zu entwickeln und gebt ja die Tools dazu und helft ihnen dabei. Wir danken an der Stelle nochmal unserem Gastgeber hier Interstuhl in Hamburg. Im Showroom sitzen wir hier, sehr stylo. Danke, lieber Christian.
Danke, lieber Stefan. Und wir sehen uns demnächst wieder
bei Kompetenzfelder. Vielen Dank.
Und vielen Dank. So, lieber Stefan, das war jetzt der Podcast tatsächlich mit Patrick. Wie ich finde, ein wirklich tolles Gespräch. Was nimmst du mit?
Ja, für mich war es spannend, nochmal mit ihm da tiefer einzutauchen, diese Enkelfähigkeitsthematik. Ja, man möchte bei Patrick sagen, erwartbarerweise hat natürlich das Thema Kreativität auch als Future Skill eine große Rolle gespielt. Ja, also sehr, sehr spannend. Wie fandst du es?
Ja, ich fand es spannend, dass er natürlich mit seiner Vita da so hineingepurzelt ist in dieses Thema Enkelfähig, beziehungsweise in den Verein hinein auch, und ist jetzt ja CEO, wie wir das gehört haben, Chief Enkelfähig Officer. Und ich fand es ganz interessant, dass er natürlich so einen sehr pragmatischen Ansatz zum Thema grünes Wachstum hatte, was uns als Wirtschaft, als nachhaltig agierende Wirtschaft natürlich in Zukunft sehr, sehr wichtig ist. Also fand ich toll. Bin gespannt, was uns als nächstes erwartet.
Ich weiß es schon.
Du weißt es schon?
Stay tuned.
Super. Bis bald.